herzlich willkommen. 102. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Der erste Spieltag ist gerade mal gespielt und wir nehmen schon wieder unter extrem erschwerten Bedingungen auf, mal wieder über die ganze Republik verteilt. Und das bedeutet, der Jan nach lange mal wieder in München. Hallo.
Ja, hallo. Ja, ich sitze hier in einem Park in Sendling. Die Sonne geht gerade unter. Ich glaube, die Leute finden es ein bisschen spooky, dass ich hier alleine auf dieser Parkbank sitze und mit mir selber rede. Aber ich beruhige Sie. Hier wird gerade ein Podcast aufgenommen. Kein Problem. Also gehen Sie weiter.
Wunderbar. Ja, dann auch direkt zum nächsten. Moritz, wo erreichen wir dich heute? Nicht im Rheinland.
Nee, nicht im Rheinland, aber in Rheinsberg. Das ist 1,5 Stunden nördlich von Berlin in der Nähe der Müritzer Seenplatte. Und ich gönne mir gerade ein gutes Radeberger Feierabendbier. Ist gerade gearbeitet und Prost, also mit diesem schönen Pilz aus dem hohen Nordosten. Auch hier geht die Sonne gerade unter.
Ja, es klingt auf jeden Fall auch ziemlich malerisch. Aber ich glaube, so malerisch wie die Aufnahmesituation beim Tim ist es wahrscheinlich nicht. Der Tim ist nur wenige Kilometer von mir entfernt, aber doch trennen uns tiefe Gräben. Tim, heute mal wieder in Düsseldorf. Hallo.
Da muss ich dich korrigieren. Ich nehme auch aus Berlin auf. Also ich bin näher bei Moritz.
Ja. Stimmt. Haben wir das schon mal? Samstag haben wir uns noch in Düsseldorf gesehen, aber ja, stimmt. Heute ist ja wieder in Berlin. Ja, okay, dann eben ein Hallo nach Berlin von mir aus dem rheinischen Exil und ja, hoffen wir, dass wir das hier irgendwie über die Bühne bekommen mit ja, dieser schwierigen Aufnahme aus dem Park und ja, von der Müritzer Seenplatte und so weiter.
Die Vorbereitungen stimmen auf jeden Fall schon mal positiv.
Wir haben es immer geschafft. Genau.
Ja.
Ja, und die Fortuna hat auch einiges geschafft an diesem Wochenende. Es ist nämlich endlich ja, der lang erwartete Deal von Karl Ednara über die Bühne gegangen. Wie die Spatzen es seit Wochen und eigentlich seit Monaten schon von den Dächern gefischt haben, wechselt er zu Park Saloniki. Die Fortuna kassiert laut Presse wohl circa 1,5 Millionen an Sockelsumme. Und diese Summe kann dann noch ein bisschen ansteigen. Das bleibt aber wohl deutlich unter 2 Millionen. Das, was die Fortuna jetzt, glaube ich, seit langem ja eigentlich noch angepeilt hatte. Aber man hat sich halt immerhin 10% an einem möglichen Weiterverkauf sichern können. Ist das unter den Umständen letztendlich doch noch ein ganz guter Deal für die Fortuna? Oder hat man sich da so ein bisschen ja, jetzt unter Druck setzen lassen und über den Tisch ziehen lassen vielleicht sogar?
Tja, also warten wir doch mal ab, wie die weitere Leistungskurve von Karl Ednaray verläuft. Wenn er natürlich weiterhin auf dem Niveau von letzter Saison spielt, dann ist das vielleicht gerade so mit viel Wohlwollen eine verschmerzbar geringe Summe.
Also ich würde sagen, das war wahrscheinlich das, was man für den guten Mann bekommen konnte. Also ganz offensichtlich, vielleicht hätte man halt auch noch bis September warten können und gucken können, ob irgendein Bundesligist noch in Panik ausbricht. Und naja, jetzt gibt es irgendwie 1,5 Millionen plus 250.000 wohl relativ sicher in Boni plus diese Weiterverkaufsklausel. Von daher, ich habe das Gefühl, das ist schon ganz in Ordnung, so wie das jetzt gelaufen ist. Und was ich ein bisschen faszinierend finde, ist, dass so ein Transfer so von Kontaktaufnahme bis Abschluss 2 Monate lang quasi begleitet wird und es immer wieder so Updates gibt. Aber ich glaube, das ist schon in Ordnung so gelaufen und wünsche Karl Ednaray natürlich ganz viel Erfolg und alles Gute. Und er hat eine geile Saison für uns gespielt. Ist okay, der Mann ist fast 27 und muss Geld verdienen. Völlig in Ordnung.
Ich frage mich ja, wie die Evaluation des Spielers so in der europäischen Fußballlandschaft ausgesehen hat. Weil dass er nach Griechenland wechselt, ist natürlich halt auch irgendwie ein Anzeichen dafür, dass jetzt keine horrenden Summen abzuholen waren, weil da ist jetzt auch das fette Geld nicht sitzt. Und man glaubt, also es scheint ja schon so zu sein, dass halt einige Vereine, ich glaube, du hast letzte Woche schon gesagt, einfach dem Braten noch nicht ganz trauen. Dann gibt ihm jetzt die Zeit in Griechenland vielleicht nochmal, das bestätigt zu wissen oder auch nicht, was er in Düsseldorf gezeigt hat. Und dann kann er immer noch mal wechseln. Ich weiß es nicht genau, aber es scheint auch so zu sein, dass da jetzt nicht die Massen Schlange standen an Vereinen, die da ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante haben.
Ja, ich denke, von daher ist auch der Deal, den die Fortuna da abgeschlossen hat, eigentlich ganz gut, weil Nara ja für 3 Jahre unterschrieben hat. Das heißt, bei einem Weiterverkauf würde die Fortuna eben profitieren und dann gibt es halt eben quasi 2 Sommertransferperioden, wo das halt irgendwie noch möglich sein könnte. Also ich glaube, dass man da wahrscheinlich schon irgendwie einigermaßen das Beste rausgeboxt hat, was ging, auch wenn man sich da mit Sicherheit mehr erhofft hat und ja, dieser Kontrast einfach so groß ist, ne? Dass man schon irgendwie verstehen kann, dass man halt nicht so besonders viel Geld für so einen Spieler bekommt, eben weil verständlicherweise vielleicht auch viele Vereine ja da irgendwie noch nicht so ganz überzeugt sind nach einer guten Saison, aber auf der anderen Seite gibt halt die Fortuna halt diesen Spieler ab, der letzte Saison so unglaublich wichtig gewesen ist und es ist irgendwie kaum vorstellbar, wie man den halt eben ersetzt bekommt. Und ja, von daher mit Sicherheit irgendwie auch sehr gut, dass Saloniki da jetzt nächstes Jahr international spielen wird. Das ist nochmal eine gute Bühne, glaube ich, für Naray, um sich da irgendwie auch nochmal zu beweisen, überhaupt um mal international zu spielen. Das ist ja auch was sicherlich irgendwie ein großes Ziel von ihm gewesen ist. Und ja, von daher würde ich mich da Moritz auf jeden Fall auch anschließen. Und ich glaube, ja, wir wünschen ihm alle, glaube ich, jetzt da auch wirklich alles Gute da auf seinem weiteren sportlichen Weg. Und ja, werden da mit Sicherheit auch immer mal wieder mit einem Auge rüber gucken, wie es denn da so läuft für ihn. Ja, dann vielleicht noch eine kleine, schöne Geschichte hier zum Ende. Falls man doch so leichte Zweifel hat, ob die Fortuna sich da nicht doch irgendwie ein bisschen hat über den Tisch ziehen lassen. Bei einer Sache kann man sich auf jeden Fall sicher sein, nämlich dass, wenn mit Park Saloniki verhandelt wird, man auf jeden Fall einen ja durchaus vielleicht sogar überzeugungskräftigen und schildernden Gesprächspartner in den Verhandlungen gegenüber sitzen hat. Der Präsident von PAOK Saloniki hat nämlich irgendwie eine ganz lustige Anekdote, ja, weswegen er irgendwie, glaube ich, sogar auch mal europaweit mal ein bisschen bekannt geworden ist. Es ist, glaube ich, ja, halt so eine Art Mäzen auch, einer der reichsten Männer Griechenlands und halt jemand, der, ja, wie das dann halt häufig so ist, vermutlich sehr schwer damit umgehen kann, wenn er mal von irgendwo ein Nein bekommt. Und oder wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Und vor ein paar Jahren, nämlich 2018, war das mal so im Spitzenspiel zwischen seinem Verein und AEK Athen, war er in der 89. Minute mit einer Abseitsentscheidung nicht ganz einverstanden. Also stürmte er den Platz, hatte halt noch eine Pistole im Halfter und damit attackierte er den Schiedsrichter, mischte den ziemlich auf und konnte dann, als er dann, glaube ich, nach der Pistole griff, das kam, also ich habe leider keine Bewegbilder davon gefunden, es gibt aber einige Fotos und es gibt auf jeden Fall einige Fotos, wo er dem Schiedsrichter an den Galgen geht und dann noch eins, wo er halt schon mit der Hand nach der Pistole greift, da wird er dann aber halt von anderen Leuten, glaube ich, dran gehindert. Ja, also es ist auf jeden Fall wirklich anscheinend eine sehr spannende Persönlichkeit. Ivan Savidis ist jetzt halt der neue Vorgesetzte quasi von Khaled Naray. Interessanter Mensch auf jeden Fall. Das musste ich jetzt noch kurz loswerden, diese Geschichte.
Da würde ich ja gerne mal so eine Pressekonferenz sehen. Nee, bitte.
Ja, verständlich, dass Klaus Allof sich dann denkt, na gut, 250.000, das verdiene ich im Jahr. Dafür will ich jetzt nicht hier mein Leben aufs Spiel setzen, dass dann bei irgendeinem Freundschaftsspiel, was wir dann noch bei dem Deal gegen Saloniki spielen, der man die Knarre rausholt, um diese Rechnung zu begleichen.
Ja, das heißt aber auch, dass er nicht alles für die Fortuna gibt. Und das kann ich nicht gutheißen.
Ja, es kann ja auch in Zukunft vielleicht für die Fortuna auch nicht ganz von Nachteil sein, dass man mächtige Freunde hat. Also,
Stimmt natürlich. Aber das
Zugang zu Schusswaffen. Wie
du sagst, Jan, wenn einer der großen, großen Sprechchöre ist, wir kämpfen bis zum Tod. Ja, das alles auf jeden Fall noch ein bisschen nachlegen, ja.
Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein Satz, den kann man leicht sagen, aber wenn man dann halt die erstklassige Gelegenheit dazu hat, dann muss man den vielleicht auch mit Leben füllen oder mit dem Tod.
Ja, Klaus Allofs muss nachlegen, das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen die Überschrift, unter denen dann die nächsten 6 Wochen stehen werden, denn ja, die ein oder andere Lücke im Kader ist ja durchaus noch vorhanden und ja, gerade für Khaled Naray, ja, drängt ja dann schon irgendwie auch ein bisschen die Not, dass man da vielleicht irgendwie noch einen Nachfolger präsentiert, der zumindest Teile der Attribute, die Khaled Naray der Fortuna letztes Jahr gegeben hat, dann auch in dieser Saison halt der Fortuna noch geben kann. Von daher, ja, ist da die sportliche Leitung der Fortuna gefordert.
Wir werden euch in den nächsten 5 Wochen auf dem Laufenden halten.
Ja, mit Sicherheit. Ohne Khaled Naray hat es für die Fortuna dann aber jetzt trotzdem direkt zum ersten Auswärtssieg gereicht am Wochenende. Die Fortuna gewinnt das Spitzenspiel 20.30 Uhr im ausverkauften Magdeburger Stadion gegen den FCM mit einer eiskalten und abgezockten Leistung mit 2:1 und ja, startet damit mal wieder mit 3 Punkten in die Saison. Und ja, das lässt sich ja ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht sehen. Nö. Habt ihr das Spiel denn alle überhaupt verfolgen können? Ich muss jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen Jan fragen bei Moritz und Tim Weisis, weil wir es zusammen geguckt haben.
Ja, ich habe es verfolgen können, zwar widrigen Bedingungen, aber ich habe es verfolgen können und habe mir auch ganze 2 kleine Zettel Notizen gemacht. Ich knister mal kurz. Das ist das geballte Wissen, das jetzt in den nächsten 2 Stunden auf euch runterpassen wird.
Okay. Stark, stark, stark.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. In unserer Dreierrunde haben wir ja schon das Spiel auch live und natürlich in der Halbzeit und hinterher schon so ein bisschen analysiert. Von daher musst du das jetzt natürlich auch so ein bisschen, ja, da so ein bisschen frischen Wind reinbringen in diese Diskussion.
Aber ja, Tanaka war schlecht.
Mit einem schönen Altbier in Bilk haben wir mal dieses Spiel zu verfolgen. Das war ja auf jeden Fall auch eine extrem runde Sache.
Auf jeden Fall. Aber naja, kommen wir mal zum Spiel, ob das auch so eine runde Sache war in allem.
Ja, von der Aufstellung her war das eine Aufstellung, die man so hätte erwarten können. Ich glaube, das System hat jetzt keinen wirklich überrascht, dass man da mit einem 4-4-2 die Sicherheitsvariante wählt und eigentlich auch von der Herangehensweise irgendwie erstmal eine Sicherheitsvariante wählt. Man musste erwarten, dass die Magdeburger von Anfang an anrennen und ja, und letztendlich stellte sich die Mannschaft dann ja auch dementsprechend auf, weil eben auch noch der ein oder andere Ausfall dazu kam. Für Jordi De Weijs reichte es nicht ganz. Für ihn begann erstmal klarer, ist auf jeden Fall auch, glaube ich, für eine Mannschaft wie die Fortuna extrem dankbar, dass man da so einen starken dritten Mann hat. Und auf rechts konnte, ein bisschen wie erwartet, Tim Oberdorf den Kampf für die rechte Verteidigerposition gegen Uccino für sich entscheiden. Sonst war eigentlich nicht wirklich was überraschend, oder?
Nö. Oder? Ja, das war genauso, wie wir das vorhergesagt hatten.
Aber man müsste noch sehen, genau, Emma Ioa hatte gar nicht die Chance, den Zweikampf gegen David Kognacki vorne zu gewinnen, weil mit einer Muskelverletzung ja letztendlich gar nicht einsatzfähig. Also, und das hätten wir, glaube ich, vor kurzem auch alle nicht wirklich erwartet, startete David Kognacki.
Ja, aber vor kurzem, letzte Woche hätte ich es jetzt schon erwartet, ist doch schon klar. Also, wie gesagt, ja, nichts Verwunderliches in der Aufstellung, aber auch nichts verwunderlich, wie das Spiel angefangen hat. Magdeburg hat ja erstmal das getan, was, glaube ich, jeder von uns erwartet hat. Die Euphorie aus dem Stadion, die Euphorie des Aufstiegs mitgenommen und probiert, mit einem frühen Tor das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Und Fortuna hat diese Periode, die dann doch etwas länger dauerte, als ich das zuvor angenommen hatte, mit Ach und Krach überstanden. So, genau, nach den ersten 20 Minuten stehen dann da auch 3:1 Torschüsse für Magdeburg, die nicht ganz ungefährlich waren. Also, ja.
Ja, ich glaube, die Mannschaft, das ist eigentlich ein Spiel, das kann man auch so positiv auslegen, die Mannschaft brauchte etwas, um ins Spiel reinzukommen.
Ja.
Und Magdeburg war ja eigentlich, ja, wie das Loons letzte Woche ja schon vorausgesagt hatte, so haben die gespielt. Das war sehr gefällig, attraktiv, ziemlich intensiv und auch mit den motivierten Zuschauern im Rücken konnte man da sicher noch ein bisschen mehr rauf auf den Platz bringen aus Magdeburger Sicht als aus Fortuna Sicht. Ich fand es aber dann halt, das war schon schwierig, sich anzugucken, wie das in den ersten 20 Minuten vonstatten ging. Man muss aber halt dann eben positiv sagen, man übersteht es und zieht dann die richtigen Schlüsse daraus. Und das finde ich eigentlich positiv, weil wir diese ganzen Faktoren des In-Game-Coaching, da waren wir uns ja nicht sicher, was kann Daniel tun. Und eine Anpassung hat man gesehen und die fand ich auch sehr überzeugend. Aber vielleicht schauen wir erstmal auf diese ersten 20 Minuten und wo die Probleme lagen.
Ja, wo lagen die Probleme?
Also ich fand auf jeden Fall extrem auffällig, dass die Fortuna erstmal überhaupt kein offensives Konzept hatte. Es war nicht komplett überraschend, weil das offensive Konzept, was die Fortuna in der Daniel-Thun-Zeit gehabt hat, in der letzten Rückrunde, waren vertikale Bälle auf Khaled Naray und lange Bälle auf Daniel Ginzek häufig. Diese beiden Optionen fielen jetzt halt eben weg und es war nicht so richtig zu sehen, wie man das kompensieren wollte oder ob da irgendwie an etwas anderem gearbeitet worden war. Aber ich glaube halt auch, dass das der Plan der Fortuna war. Ne? Also man hat natürlich damit gerechnet, dass die Magdeburger beginnen wie die Feuerwehr. Und es ging erstmal nur darum, eben diese ersten 20 Minuten, diese ersten 15, 20 Minuten halt zu überstehen. Und dann in dem Augenblick, wo die Magdeburger halt mit ihrer Intensität nachlassen, leicht nachlassen, halt da zu sein und dann ins Spiel zu finden. Und ich weiß nicht, ob jetzt so viel anderes mehr eben mit dieser Mannschaft möglich ist, weil über ganz krasse Intensität zu gehen, war, glaube ich, auch was wahrscheinlich das Trainerteam ziemlich schnell verworfen hat, wenn man sich anschaut, wer auf der Bank gesessen hat. Weil allzu üppig waren ja die Alternativen halt wirklich nicht. Der Altersschnitt auf der Bank war 22, genau 22 Jahre. Viele der Spieler haben halt noch nie auf diesem Niveau halt Fußball gespielt. Von daher war eigentlich ja von vornherein klar, dass die Elfter auf dem Rasen eine relativ lange Distanz halt würden gehen müssen.
Ich glaube nicht, dass die ersten 20 Minuten irgendwie einen Plan verfolgt haben.
Nee. So, weil da würde ich dir nämlich in dem Fall auch widersprechen. Klar hat man es überstanden und klar könnte auch sein, dass der Plan war, lass die mal eine Viertelstunde lang rennen. Dafür sind aber zu viele Durchbrüche gelungen, um zu sagen, das war ganz abgeklärt, weil das war es nicht. Und das war schon ein Problem und das gab es, ich weiß nicht, von Tobias Dinkelborg oder was gab es denn, den NRP-Redakteur, gab es irgendwie den Kommentar, dass Thun da die ganze Zeit an der Seitenlinie steht und wild rumbrüllt und fuchtelt. Und was so ein Riesenproblem war, man wusste ja, dass Magdeburg ankommen würde und pressen würde wie sonst was, aber man hat sich halt kein einziges Mal sauber aus diesem Pressing befreien können.
Ja.
So, und man hat halt, ne, und das ist ja genau das, man wusste, da kommen jetzt so Leute angerannt, die sind quirlig und schnell, kommen aber auch aus der dritten Liga, also da könnte man auch denken, lass die mal kommen, hatten wir ja auch letzte Woche, lass die mal kommen, wir spielen die aus und kontern die eiskalt aus. Und das ist halt gar nicht gelungen, sondern es sind dann immer so kleine Befreiungsschläge gelungen, die dann sofort wo dann irgendwie, ich weiß nicht, die hatten ja auch 65% Ballbesitz und so. Und in den wenigen Ballbesitzphasen der Fortuna, und das hast du ja auch schon gesagt, Lu, ist halt dann aufbautechnisch nichts passiert. So, dann hat man halt irgendwie mal versucht, diese langen Bälle, die man sonst auf Naray spielt, irgendwie rechts auf Klaus rauszuspielen oder Gownjawski zu schicken. Aber das sind eben, wie du gerade gesagt hast, weder Daniel Ginczek, der vielleicht als Wandspieler sehr ordentlich funktioniert, noch vor allem Khalid Naray. Und Khalid Naray hat da auch Zimmermann hinter sich. Und da muss ich sagen, war vor allem am Anfang meiner Meinung nach im Oberdorf ziemlich überfordert mit dem Tempo. Die Magdeburger sind ja viel über die linke Seite gegangen, haben viel dann da so sich gedoppelt. Also es gab, die haben sehr viel, also das, es gibt so eine Reihe, so eine Reihenfolge. Das erste ist, dass die irgendwie schon in der Düsseldorfer Hälfte immer noch den Platz haben, zu gucken, wer gerade startet, die Magdeburger, zu gucken, wer gerade startet, da dann den Diagonalball hinzuspielen. Und dann sind eben die Verteidiger auch einen Schritt zu weit weg. Auch, vor allem auf der linken Seite, Gabor Riebel war auch nicht großartig. Und haben dann auf relativ kleinem Platz mit so kurzen Kombinationen auch sind sie auch hinter die Kette gekommen. Und das ist schon irgendwie, das glaube ich nicht, dass das Teil des Plans war.
Nein.
Da ich finde, du hast... Ist ja auch immer noch die Frage, ob, was der Plan ist und wie gut man halt einen Plan umsetzt. Ne?
Ja.
Tim, du wolltest doch was sagen?
Ja, ich glaube auch, dass die ersten 20 Minuten Fortuna brauchte, um überhaupt in diesem Spiel und in dieser Saison anzukommen und da nicht das aufgegangen ist, wenn es das gab, was tatsächlich gewollt wurde von Daniel Thun. Und deshalb scheint er ja auch wie ein kleines Rumpelstilzchen an der Seitenlinie entlang geturnt zu sein und eine große Laufleistung an den Tag gelegt zu haben.
Ich finde, man kann es an Oberdorf gut festmachen, weil das, was Moritz da schon erwähnt hat, würde ich auch unterstreichen. Es hat mich fast gewundert, dass er es in die Kicker-Elf des Tages geschafft hat. Ja. Weil, also der hat sich halt, er war vielleicht auch einfach repräsentativ für diese gesamte Mannschaft, weil er am Anfang mit am deutlichsten die Probleme hat und dann halt sich gefangen hat und auch für die defensive Stabilität mitgesorgt hat, die dann die Fortuna, weil es dann ja auch tore-technisch ganz gut für sie lief, ja relativ auch ausgezeichnet hat in dem weiteren Verlauf. Also man hat ja, es gab schon noch ein paar Situationen, wo es dann vielleicht ein bisschen brenzlig hätte werden können, aber insgesamt hat man ja durchaus eine gewisse Stabilität reingebracht und da gehörte er dann auch dazu. Aber anfangs war er schon überfordert, was ist ja aber nicht nur an ihm festmachen möchte, sondern das ist ja auch immer, du hast es ja eben schon mit Naray und Zimmermann verglichen, das Gleiche trifft sicherlich auch auf Felix Klaus zu, der da auch noch ein bisschen brauchte, um in die Saison zu kommen. Und was dann ja ganz offenbar war, und das hat ja dann Daniel Thun in der Pressekonferenz auch nochmal hervorgehoben, dass man die Doppel-6 Sobotka und Tanaka sehr stark aufgelöst hat, und Ao Tanaka entgegen den Ball nach vorne schob, quasi Richtung 10, und dann so ein 4-1-3-2 draus gemacht hat. Und zu sagen, das hat ganz gut funktioniert, wäre, glaube ich, die Untertreibung dieser noch sehr jungen Saison.
Ja, also genau, das ist dann ab Minute 30 oder so, ne?
Ja.
Oder ein bisschen früher vielleicht.
Mhm. Aber ist doch schön. Also das ist ja das, was der Jan eben angesprochen hat, dass man da auch noch im Spiel reagiert und nicht erst zur Pause. Denn nachdem man diesen Handgriff getan hat, funktioniert es besser. Auch natürlich, weil Magdeburg diese Intensität natürlich nicht eine ganze Halbzeit durchziehen kann. Aber vorher ist da einmal dieser geblockte, von Hoffmann geblockte Schuss, den Attic dann nochmal bekommt und da kann es halt schon 1-0 stehen und kurz, es gibt noch weitere Distanzschüsse, mit denen Magdeburg sehr gefährlich war. Also zum Glück stand es 0-0, wo das Spiel dann ausgeglichener gestaltet werden konnte.
Ja, also ich glaube, diese Artig-Chance nach 4 oder 5 Minuten, die du da ansprichst, das ist halt auch wirklich eine riesig große und das ist absolut auch ein Schlüsselereignis in dieser Partie. So, wenn die Fortuna da in Rückstand gerät, dann wird es selbstverständlich ein ganz, ganz anderes Spiel. Man hat da Riesenglück, dass man das irgendwie übersteht und dann überhaupt sich dadurch erst in die Lage bringt, dann mit diesen Umstellungen zur Mitte der ersten Halbzeit dann viel besser ins Spiel zu finden. Was die Fortuna trotzdem eigentlich über die gesamte Partie nicht geschafft hat, ist halt irgendwie ein sauberes Aufbauspiel von hinten rauszubekommen, ne? Weil halt diese Aufbausituation mit Hoffmann, Klara in der Innenverteidigung und dann Sobotka, Tanaka, also so sauber den Ball ins zweite Spieldrittel zu bekommen, funktioniert eigentlich immer nur, wenn Tanaka sich halt zurückfallen lässt. Das hat er jetzt aber gegen Magdeburg viel, viel weniger gemacht als sonst. Und generell ja, ist Sobotka ja einfach gegen den Ball ein viel, viel stärkerer Spieler als mit dem Ball und vor allen Dingen auch eben in diesen Aufbausituationen nicht so sehr, als wenn das Spiel halt schon wirklich in der Dynamik ist. Und da hat die Fortuna einfach das ganze Spiel nicht besonders viel gezeigt, aber musste es eben auch nicht, eben weil man diese vielen Ballgewinne halt im Pressing halt erzeugt hat und sich da auch einfach nicht halt von abbringen lassen. Einfach immer so dann doch sehr progressive nach vorne verteidigen, dieses Mittelfeldpressing halt zu spielen und immer mal wieder so Bodka, aber vor allen Dingen auch Tanaka haben ja wirklich dann einfach ganz, ganz viele Bälle gewonnen dadurch und vor allen Dingen dadurch eigentlich immer halt die Angriffe der Fortuna einleiten können. Ich glaube, eine der ganz wenigen Ausnahmen ist, glaube ich, die 22. Minute, wo Fortuna wirklich mal aus einer Aufbausituation nach vorne kommt und damit auch das erste Mal überhaupt eigentlich in diesem Spiel dann mit einer Struktur zum gegnerischen 16er kommt. Also es hat wirklich bis zur 22. Minute gedauert, weil man einfach bis dahin komplett hinten eingeschnürt war.
Aber warum? Weil es da das erste Mal gelingt, dass relativ obvious, dass das so sein würde, wenn so eine Mannschaft, die mindestens 7 Spieler vor dem Ball haben, der Gegner. Ja, bin ich weg?
Jo. Du warst kurz weg, vielleicht kannst du nochmal deinen Punkt nochmal machen. Ja.
Okay,
mal so eine
was da funktioniert?
Beschneiden.
Ich hätte es aber jetzt nicht geschnitten, aber es.
Das bleibt drin. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst noch wissen, dass wir auch die Kameras aushaben, weil wir jetzt unterschiedlich gute Internetsituationen haben. Das heißt, wir fallen uns häufiger ins Wort. Das tut uns leid. Und es passieren eben so Sachen wie jetzt gerade. Mein Punkt war, genau, dass es da das erste Mal gelungen ist bei dieser Situation, die du gerade ansprichst. Das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, aha, das ist eigentlich der Plan. So, man weiß genau, die Magdeburger kommen und man befreit sich aus diesem Pressing, dem Kastenmeier einen guten, glaube ich, auch einen hohen Ball spielt, der eben diese Pressing-Reihe überspielt. Und ich glaube, Klaus steht da als Abnehmer, ich weiß es gerade nicht genau.
Ja.
Aber das war, glaube ich, der Plan. So, und das hat halt so die ersten 20 Minuten überhaupt nicht geklappt. Und dann ging es so ein bisschen, wurde es so ein bisschen besser. Ich meine, es gab dann was war denn zuerst, der Elfmeter oder das Tor?
Das Tor.
Ein Tor, das Tor, 24. Minute oder was? Also?
Ja.
Genau, und da wurde es ja auch schon so ein bisschen besser, weil, naja.
Gut, aber also.
Ja, ein bisschen besser, aber.
Es war halt eine Standardsituation. Ich weiß auch nicht so genau, wenn da jetzt der Arm von Klara nicht im Spiel ist, ob dieser Schuss von Klaus da so gefährlich wird. Also richtig anders wird es halt echt mit dem nach vorne schieben von Ao Tanaka, weil man halt die hohen Ballgewinne eher hat und dann der Weg zum Tor nicht mehr so weit ist. Also bis dahin hat es halt nicht so gut geklappt.
Das hat ja auch Lou in der Vorausschau auch schon so prognostiziert. Und hier mal das hervorzuheben, wie sehr gut die war, dass man zum den Spielmacher halt den hohen Ballgewinn macht. Und man hat das quasi in einer Person zusammengeführt.
Ein Experte.
Ja, in Aotanaka. Das war schon, naja, das ist halt ein legitimes Mittel. Vielleicht können wir dazu noch was sagen, wenn wir so ein Fazit zum Spiel am Ende kommen, was man jetzt aus diesem Spiel draus macht. Aber es gibt dann halt dieses Handtor von Clara. Und das ist ja schon so eine Phase, wo sich das alles so ein bisschen gesettelt hat und man dachte, okay, jetzt hat man das überstanden, jetzt schauen wir mal. Und dann kommt ja das Fahrfestival. Das ist ja auch so ein Paradox dieses VAR-Spiels, dass wenn es den VAR nicht gegeben hätte, es genauso ausgegangen wäre. Um das nochmal, um die Notwendigkeit des VAR zu unterstreichen. Das wäre einfach das erste Ding halt ein Elfmeter gewesen. Und er wäre dann halt von Rufen Hennings in die Ecke gezirzt worden. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, gezirzt. Aber nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ich hier so viele Viecher um mich herum liegen. So. Ja, sage ich das. Nee, das auch, aber so viele Viecher. Dann wäre halt es jetzt auch halt nur für die Fortuna gestanden. Stattdessen hat man das halt nochmal durch sehr lange VAR-Überprüfungen in die Länge gezogen.
Ja. Aber man muss vor allen Dingen einfach nochmal David Kognacki ein Lob dafür aussprechen, wie der da diesen Ball.
Absolut.
Hat. Das hat mich auch wirklich so geärgert, dass er halt dafür den Elfer nicht bekommen hat.
Ja.
Das wäre so verdient gewesen, weil er da einfach noch im kompletten Vollsprint halt hinterher gesichert reinhaut, wo man irgendwie, als er losläuft, irgendwie noch denkt, so, ja, genau. Also man denkt gar nicht, bestimmt steht da noch was draus, aber man denkt nur so, gut, dass du wenigstens zeigst, dass du halt irgendwie alles gibst. Und dann stellt sich halt dieser Magdeburger so dumm an und fault ihn halt auch noch. Das wäre einfach allein für diesen Einsatz einfach so hoch verdient gewesen und wäre irgendwie auch schön gewesen, wenn es halt funktioniert hätte. Gerade weil auch bis zu diesem Augenblick David Kognacki wirklich keine glückliche Figur gemacht hat. Diese größte Chance von Magdeburg in dem Spiel, da in der vierten Minute diese Chance von Artig, die entsteht nur, weil die Fortuna eigentlich schon an der Mittellinie einen ganz guten Ballgewinn hat, das erste Mal. Und halt ein Konter gegen Magdeburg fährt, die da relativ offen sind. Und im Zehnerraum schiebt dann halt David Kognacki ohne Gegnerdruck, völlig unmotiviert halt, anstatt einfach einem der beiden Optionen den Ball in den Lauf zu spielen, halt einem Magdeburger den Ball zu. Der Gegenkonter kommt dann halt am Ende bei Artig raus, der dann halt selber halt diese Chance halt nicht nutzen kann. Und zwei Minuten vor diesem vor dem vermeintlichen Elfmeter, den er rausholt, verdaddelt Koba eigentlich eine noch viel größere Situation. Ja. Einen 3-2 bzw. 4-2 Konter. Da muss man am Ende eigentlich mit, kommt da auf jeden Fall ein Fortuna eigentlich frei zum Schuss. Also eigentlich die größte Chance, die Fortuna in dem Spiel hatte, das kommt gar nicht erst dazu, weil auch da wieder Koba halt so ein komplett unmotivierter Ballverlust ohne Gegnerdruck halt unterläuft.
Aber, also, insgesamt eine sehr unglückliche Halbzeit ohne diese Aktion. Aber man wusste ja auch, reagieren kann man da zur Pause nicht. Aber zum Glück kommt ja dann eine kurze Zeit später dann doch noch ein Elfmeter zustande. Das ist, glaube ich, die Flanke wird von einem Magdeburger mit der Hand gespielt. Und ich habe es im ersten Moment auch überhaupt nicht wahrgenommen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich ein bisschen darüber gefreut, dass es diesen VAR gibt. Denn ich glaube, das ist niemandem aufgefallen. Im ganzen Stadion nicht und dem Schiri nicht.
Außer David.
Also wie gesagt, wenn es
direkt daneben
ist. Ja, genau. Ja. Aber auch nicht so vehement, dass man sagen würde, okay, der hat es auf jeden Fall ganz safe gesehen, aber wie gesagt, wenn es den VAR.
Der ist halt ein Ehren-David, der nicht den VAR einschalten möchte.
Genau, er möchte ohne den
VAR. Deswegen einmal kurz dem Schiri sagt: Du.
Ein kleiner dezenter Hinweis. Halt so dezent war es dann doch nicht.
Aber so kann Ruben Hennings auf jeden Fall zeigen, dass er auch in dieser Saison alle Elfmeter, die ihm auf dem Tablett serviert werden, versenken wird. Auch wenn es der Torwart die Ecke richtig hat, ja, sicher verwandelt.
Wahnsinn, ne?
Mit Hennings ist es ja einfach schon so weit, dass man irgendwie als notorischer Pessimist und ewiger Nörgler, der immer damit rechnet, dass halt dem eigenen Verein das Schlimmste passiert, wenn halt Ruben Hennings antritt, denkt man, jo, der schießt den jetzt halt rein.
Das ist schon
wohl wahr.
Auch eine Sache.
Aber gute Elfmeterschützen
in haben zwei, drei Jahren vermissen werden, so einen sicheren Elfmeterschützen.
Ja, aber da hat ja Jens Langeke in der U schon seine Arbeit geleistet. Da kommt er ja nach, der Nachwuchs, der einfach nichts anderes macht, als Elfmeter perfekt zu versenken.
Okay.
Nerven aus Stahl zu haben und so, ja.
Also gut, ich glaube, wenn man sich irgendwas Sorgen machen muss bei der Fortuna, dann halt bei allen anderen Situationen, die der Fußball halt mit sich bringt, nur beim Elfmeterschießen vielleicht nicht, wenn es nur einer sein muss. Wenn es fünf sein müssen beim Ende, dann wird es vielleicht schon wieder kniffliger. Aber das ist die eine Sicherheit, die man im Leben hat.
Ja. Noch. Was auch wiederholt, dann, also wo man sich auch an die letzte Saison erinnert gefühlt hat, ist, wie das 2:0 gefallen ist, nämlich ist ja Hennings immer wieder mal auch auf den Flügel ausgewichen und hat eine Flanke geschlagen. Das konnte er, weil wer, wenn nicht Out Tanaka, den ballführenden Magdeburger direkt nach dem Anpfiff in Bedrängnis bringt, der dann einen Fehlpass spielt. Woraufhin Ruven Hennings, der wunderschöne Ruven, eine Flanke von der linken Seite in die Mitte zieht, die dann David Kownacki meiner Meinung nach komplett absichtlich genau so noch einen weiterlegt und Klaus mit der Fußspitze vollenden kann. Ich habe das Spiel nicht nochmal gesehen. Ich bleibe trotzdem der Meinung, dass das natürlich komplette Absicht war, weil was hätte er denn sonst machen sollen?
Ich glaube auch, dass er den Ball da mit kompletter Absicht halt hinspielt. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob er halt wusste, wo Felix Klaus sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Also ich glaube, er merkt halt irgendwie quasi in der Aktion, während er zum Ball geht, okay, so wie ich gerade meine Körperhaltung zum Ball habe, kriege ich den Ball auf gar keinen Fall aufs Tor. Hinter mir müsste halt irgendwo jemand sein. Ich lege den einfach mal rüber.
Ja.
Ja, das denke ich auch. Aber
das glaube ich auch.
Dass das halt so gut klappt, das ist halt, ja, das passiert einmal bei fünfmal, sind wir mal so nett.
Also ich habe, glaube ich, keine einzige Einstellung gesehen, die das letztlich in die eine oder andere Richtung legt. Und ich habe mir auch überlegt, ob es halt so Lewandowski-mäßig annehmen will, einfach so runterpflücken den Ball. Das sieht ein bisschen danach aus, aber wir wollen es ihm mal zugestehen und allen anderen Interessenten auf internationaler Ebene, die sehr viel Geld ausgeben wollen, vor allem in England. Das war auf jeden Fall absichtlich. Das haben wir schon sehr häufig von ihm gesehen. Da kann man schon zweistellige Millionensummen in die Hand nehmen, um ihn auf die Insel zu locken.
Ja. Also es kommt auf jeden Fall in den Zusammenschnitt, der jetzt nochmal rausgeht an alle Interessierten.
Ja, genau, das Werbetape.
Das ist immer nacheditiert. So von mir. Ach, wir hatten euch aus Versehen das falsche Video geschickt. Guckt euch mal.
David Kownacki, Goals and Skills. Ja, ja, so eine Bumba-Bumba-Musik.
Ganz schön, dass halt die beiden mit Klaus und Kownacki wieder zusammen agieren, die ja eigentlich auch das 1:0 so ein bisschen zu verantworten haben. Da ist ja, glaube ich, Klaus derjenige, der versucht, die Flanke auf Kownacki zu spielen. Und irgendwie auch zwei, die sich halt wie in diese Spiele reinbeißen letztendlich, die sich irgendwie auch wieder in diese Fortuna-Elf halt hineingebissen haben. Und auch wenn bei beiden, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, da gar nicht mehr so richtig mit zu rechnen war, vielleicht ja sogar irgendwie auch dann in dieser Saison wirklich tragende Säulen sein könnten oder zumindest einfach zwei Spiele, auf die Fortuna wirklich bauen kann.
Also ich möchte kurz einwenden, dass sich zurückbeißen, indem man der eine Hauptkonkurrent verkauft wird und der andere halt gelb gesperrt oder verletzt ist. weiß ich nicht, ob das immer nur bei den Leuten selber zu suchen ist oder ob das dann nicht eine Verkettung von anderen Umständen ist, die dann dazu führen, dass sie gespielt haben. Aber es ist sicherlich nicht schlecht.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, man muss jetzt wirklich mal die nächsten 5 bis 10 Spiele verstreichen lassen. Aber ganz vorsichtig sage ich mal, Felix Klaus hatte bei der Fortuna schon mal eine schlechtere Form. Das ist schon in Ordnung.
Ja, und ich möchte auch immer noch mal stark darauf hinweisen, Felix Klaus unter Daniel Thun war halt, glaube ich, erst verletzt und hatte dann Corona oder andersrum. Und man hat ja irgendwie immer so im Hinterkopf, dass halt Klaus eigentlich die ganze letzte Saison irgendwie nicht gut gespielt hat. Aber unter Daniel Thun hat er wirklich erst ganz am Ende ein paar Einsätze gehabt und war bei allen halt solide. Also nicht überragend, aber der hat auf jeden Fall seit Daniel Thun da ist einen deutlichen Formanstieg gezeigt. Und das muss man auf jeden Fall ihm halt anrechnen und das muss man auch im Auge behalten, weil genau wie Jan das halt eben sagt, gut, das sind jetzt halt die Umstände, die ihn halt letztendlich jetzt gerade zur Nummer 1A-Lösung halt für den rechten offensiven Flügel halt gemacht haben. Aber er ist es jetzt halt. Und wenn er so spielt jetzt wie gegen Magdeburg, dann hat er ja auf jeden Fall eine veritable Chance, da jetzt auch wirklich einige Einsätze halt für die Fortuna diese Saison zu bekommen. Und gerade weil man ja eben jetzt wahrscheinlich auch nicht den absoluten Knackerspieler halt irgendwie holen wird für eine Reihe, sondern wahrscheinlich eher, das vermute ich, entweder wird man halt jemanden leihen aus der ersten Liga, das kann natürlich sein, dann ist es wahrscheinlich doch eher jemand, wo man damit rechnet, dass der ganz viele Spiele macht. Es kann aber eben auch sein, dass man vielleicht wirklich noch auf eine günstige Lösung halt gehen muss und dann eben nur in Anführungsstrichen erstmal schaut, dass derjenige Tempo mitbringt, weil das ja, glaube ich, noch ein Attribut ist, dass der Fortuna im Augenblick ganz stark abgeht in der Offensive. Und dann hat er da auf jeden Fall auch eine echte Chance in diesem Konkurrenzkampf.
Ja, das glaube ich halt auch, aber du hast es ja auch schon gesagt, warum. Nicht, weil er halt überragend gut ist oder überdurchschnittlich gut, sondern weil er einfach den Schnitt trifft. Jo. Da wird man halt 6 damit, wie ich das getippt habe.
Ich habe tatsächlich am Ende auf den Platz 3 getippt, aber da muss Klaus Allofs auf jeden Fall noch liefern, damit das passiert. Ja, was ich bei Klaus ein bisschen auffällig fand, vor allem, wenn du es verglichen hast mit seinem Gegenpart auf der anderen Seite, der hat auch irgendwann angefangen, ein bisschen mehr in die Mitte zu ziehen. Wenn er gemerkt hat, dass er sich auf dem Flügel nicht à la Naray durchsetzt, und das hat dann auch schon hin und wieder ein paar Anspieloptionen also gegeben. Und das fand ich auch ganz gut. Und über die linke Seite sprechen wir vielleicht nachher, nach dem Spiel.
Ja, denn tatsächlich, was ich nach dem 2:0 dachte, dass es eine ganz entspannte zweite Halbzeit wird, wird es dann nur bedingt. Denn was viel an die letzte Saison erinnerte, ist, dass man das, was man sich aufgebaut hat, zumindest teilweise dann einige Minuten später wieder einreißt, auch wenn man sagen muss, dass das jetzt kein grober Abwehrschnitzer war, aber dass man direkt in der 50. Minute den Anschlusstreffer kassiert, ist natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ich muss sagen, der da gespielt wird, ist natürlich, ich glaube, das ist sogar von diesem Attic, der ein ziemlich guter Spieler ist. Der ist natürlich ein perfekter Pass, genau in den freien Raum, aber da frage ich mich, warum ist denn dieser Spieler da in dem freien Raum so frei?
Ja, das kann ich dir erklären. Mhm. Also ich habe dazu nämlich auch einen Gedanken. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, warum ist er da so frei oder warum ist diese Raumbesetzung so, wie sie ist. Ja. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, dass Daniel Thun noch entschuldend eingegeben hat, dass Chris Klara zu diesem Zeitpunkt schon angeschlagen war, Hüftprobleme hatte und eben auch nicht mehr voll mobil war. Ich glaube, dass dieses 2:1 deswegen fällt, weil man eben umgestellt hat und die Doppel-6 aufgelöst hat. Und dieser Raum ist halt frei, weil Aout Hanaka halt vorne dieses überragende Spiel geliefert hat, das wir von ihm gesehen haben. Und eigentlich solche Gelegenheiten, die Magdeburg dann mal hatte in der zweiten Hälfte, schon im Vornherein unterbindet. Und wenn das mal nicht klappt, dann über außen was geht, dann wird halt dieser Raum auf der 6 ein bisschen schwieriger. Ja. Und da muss man halt sagen, dass außer außer bei diesem 2:1 es kaum Situationen gab, wo Magdeburg das aber für sich nutzen konnte.
Ja.
Das liegt daran, dass Marcel Sobotka ein vielleicht nicht ganz so auffälliges Spiel wie Aotanaka geliefert hat, aber trotzdem ein echt richtig gutes. Und das hat man vor allem in dieser zweiten Halbzeit nach dem 2:1 gesehen, als es nämlich immer mal wieder Möglichkeiten gegeben hätte für Magdeburg, nochmal zurückzukommen. Da springt er und hechtet und knüppelt er halt sich da rein wie nichts Gutes und läuft wahnsinnig gut diese Räume zu, die ja eben von ihm auch ja, zuzulaufen sind, so mehr oder weniger, weil man so spielt, wie man spielt. Aber das sind 2:1, mag man sagen, ein Faktor kann eben diese Umstellung in der ersten Halbzeit sein. Und ja, du hast es, glaube ich, auch schon genau gesagt, Tim, Magdeburg macht es einfach auch gut. Also nicht nur dieser Pass, sondern auch dieser direkte Abschluss, der
ja
die Abwehr so ein bisschen überrascht, die auf jeden Fall auch Kastenmeier überrascht und mich auch als Zuschauer überrascht hat, dass halt das direkt einfach direkt abzieht. Einfach auch gut gemacht von Magdeburg, das muss man einfach so sagen. Und dann passiert sowas auch. Viel, viel gut besser fand ich eigentlich, dass man es danach geschafft hat, größtenteils halt Kastenmeier nicht allzu viele Dinge aufs Tor zu geben, sondern ja, die Defensivreihen doch schließen konnte.
Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass ich mir nur am Anfang der Halbzeit noch einen ruhigeren Abend gewünscht hatte oder auch schon eigentlich mir sicher war, dass es so sein würde. Tatsächlich gibt man Magdeburg jetzt nicht mehr viele Chancen, aber man spielt es auch teilweise dann doch nicht mehr konsequent genug und ruhig genug hinten raus, sodass Magdeburg immer wieder auch in Ballbesitz kommt, aber nicht mehr zu großen Chancen. Also auch auf der anderen Seite ist es tatsächlich ja so, dass nicht mehr sehr viele Chancen zustande kommen. Und bevor es halt brenzlig wird und richtig Magdeburg aufs Tor schießen kann und zieht halt Marcel Sobotka auch in der zweiten Halbzeit die wichtigen Fouls so. Also im richtigen Moment unterbindet er das Magdeburger Spiel und das zeigt, was für ein intelligenter Spieler Marcel Sobotka ist. Und ich finde vor allem die zweite Halbzeit war er einer der wichtigsten Spieler in dem ganzen System von, ja, wie soll man es nennen? Ist ein Rautensystem oder ein 4-1-3-2 gewesen. Und da hat er das gemacht, was Aotanaka in der ersten Halbzeit durch sehr viele hohe Ballgewinne vor allem gemacht hat. Ist verhindert, dass Magdeburg noch zu weiteren großen Chancen kommt und Kastenmeier hatte dann nicht mehr so viel zu tun. In der ersten Halbzeit hatte er schon ja so die ein oder andere Situation zu überstehen. Dann kommst du noch zu so einer gelben Karte gegen Ruben Hennings, die ich nicht ganz verstanden habe. Ansonsten habe ich mir dann auch nicht mehr viel aufgeschrieben, außer den Wechseln, die sehr spät kommen.
Aber ich glaube, ja, das ist auch so eigentlich das Thema, was ich fast am spannendsten fand, weil wir das ja auch in unserer Dreierrunde in der Bilker Kneipe ziemlich debattiert haben, dass man eigentlich dann ja auch dachte, okay, jetzt irgendwann müsste man halt eigentlich mal wechseln, aber es gab ja irgendwie nicht wirklich die Option und auch irgendwie zu Recht ja, glaube ich, von daher auch die Untätigkeit von Daniel Thun, einfach weil die Optionen gefehlt haben. Ich habe ja schon angesprochen, das Durchschnittsalter auf der Bank war 22 und man wechselt dann ja, abgesehen von Device, der ja dann klar ersetzen muss, dann ja auch wirklich erst in den letzten 10 Minuten halt irgendwie nochmal durch und hatte da ja eigentlich auch wirklich nur noch zwei richtig vollwertige Optionen von gestandenen Zweitligaspielern mit Peterson und Piotrowski. Wir haben ja eben auch sehr viel darüber geredet, ob man die jetzt halt etwas früher bringen sollte oder nicht und waren uns ja auch eigentlich dann, glaube ich, größtenteils einig, dass man die halt eher nicht bringen sollte, gerade weil das ja vielleicht die beiden Spieler sind, die immer am ehesten mal für irgendeinen Lapsus halt gut sind, für einen unmotivierten Ballverlust und so weiter. Und ja, das ist halt eben genau der Punkt, glaube ich, warum halt diese Wechsel eben auch so spät kommen, weil ja, Thun sich wahrscheinlich dasselbe gedacht hat und von den Spielern, die er letztendlich nicht eingesetzt hat, hat eben noch keiner auf diesem Niveau halt mal Fußball gespielt, muss man einfach ganz klar mal so sagen. die fünf, die dann halt nicht reinkommen, das Durchschnittsalter von denen war übrigens 19,8 von den fünf, die halt gar nicht gekommen sind. Letztendlich ist dann, glaube ich, Uchino noch derjenige, der am Ende kommt, aber welche anderen Optionen hätte Tune gehabt?
Ja, ich meine, das ist so.
Der Kader ist halt auf Kante genäht, das haben wir letzte Woche schon besprochen, das hat man hier gesehen, es gab halt ein paar Ausfälle, da muss noch einer mehr dazukommen, dann wird ein Leistungsträger dieses Spiels halt rausgenommen. Ja, aber das wissen wir ja. Deshalb muss man da halt gucken, okay, man hat das bestätigt gesehen, ja. Man hat auch ein paar andere Sachen bestätigt gesehen, wie dieser mangelnde Offensivplan. Was man aber nicht bestätigt gesehen hat, ist, dass Aotana gerade eine schlechte Verpflichtung war, weil, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, wir haben immer die Gelegenheit verpasst, ihn auf das Podest dieses Spiels zu stellen, dass er sich hart erarbeitet und hoch verdient hat. Und ich plädiere jetzt dafür, oder in den nächsten Minuten ihn nochmal eine 20-minütige Sonderfolge in der Folge zu widmen, weil das war... nicht wirklich, aber war schon einfach fantastisch.
Ja, also ich meine, was ja auf jeden Fall bei diesem Spiel im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir ihn ja auch schon öfters feiern durften, noch hinzukam, sind halt diese Tackles, die Ballgewinne, die wir schon mehrfach angesprochen haben, aber die Passsicherheit, es ist einfach Aotanaka, wie wir ihn schon lieben gelernt haben, aber schon auch einfach so sagen, ja, das macht er halt so. Und dass er jetzt auch noch anfängt, mit Distanzschüssen Gefahr auszustrahlen, das freut mich ja als bekennender Fan des Distanzschusses als Stilmittel besonders.
Ja, das ist schon eine ganz besondere Ballbehandlung. Das erste Spiel, was er letzte Saison gemacht hat, war glaube ich, ganz herausragend. Und wir haben dann schon angefangen zu träumen. Und er muss diese Leistung halt irgendwie erstmal ein bisschen bestätigen, glaube ich, damit man wirklich daran glauben kann. Aber dass er das Potenzial halt hat, das haben wir jetzt am Wochenende wieder mal gesehen und auch in einer Deutlichkeit gesehen, die ich ehrlich gesagt so nicht erwartet habe.
Gibt keine Länderspielpause jetzt, ne? Bis zur großen Länderspielpause.
Stark. Es gibt keine Länderspielpause bis November. Eine.
Eine?
Ja.
Ach, fuck.
Ja, aber also ein bisschen ja auch wie erwartet, wir haben ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es oft so ist, dass halt gerade Spieler bei ihrer ersten Station auf einem anderen Kontinent ein bisschen brauchen, dass oft japanische Spieler in der Bundesliga erst im zweiten oder dritten Jahr richtig durchgestartet sind und vielleicht gilt das gleiche ja für Aotanaka auch.
Weil ich will, also diese krasse Pressing-Fähigkeit, also die ist mir letzte Saison nicht so aufgefallen.
Nein. Das ist tatsächlich uns, wo wir da zu dritt geguckt haben, auch mit Erstaunen aufgefallen, dass Aotanaka mit seinen 23 Jahren anscheinend noch Schritte nach vorne macht und noch besser wird. Umso wichtiger, dass wir einen langfristigen Vertrag mit ihm geschlossen haben.
Also ich finde auch, also die Dynamik, die er da gezeigt hat, die war wirklich neu und das Timing, ne? Also dieses
wahnsinnig.
Absolut genau überragend zu sehen, wenn er das halt auf dem Niveau so weiterbringen kann, dann ja, ist das einfach ein weiterer Beweis dafür, dass die Fortuna einfach dadurch, dass sie halt diese hohe Qualität bei manchen Einzelspielern hat, echt einiges erreichen kann diese Saison.
Ich möchte noch ergänzen, einiges erreichen. Als alter Fan der Laufdistanztabelle. Fortuna ist in diesem Spiel nicht ab der 70. Minute, sah es nicht so aus, als würden sie abbauen. Und das bestätigen auch die Daten. Fortuna ist am ersten Spieltag am zweitmeisten gelaufen und hat die meisten intensiven Läufe aller Mannschaften der zweiten Liga gezeigt. Und das heißt, man geht topfit in diese Saison, wo jetzt am Anfang, solange der Kader noch nicht bei allen rund ist und sich ja bestimmte Mannschaften noch am Einspielen sind, wo man hoffentlich schon viele Punkte aufs Konto holen wird. Mehr gesprintet an dem Wochenende ist tatsächlich nur der 1. FC Magdeburg und das sagt schon alles über das Spiel, was ja teilweise hin und her wogte, aus was wir gerade besprochen haben.
Da ist es ja auch einfach noch einer der weiteren Mosaiksteine, die dafür sorgen, dass die Fortuna erfolgreicher ist. Dass sie halt eben ja, konditionell einfach mehr zuzusetzen hat als letzte Saison und dann eben auch mit so einem Rumpfkader halt ein 2:1 irgendwie über die Zeit bekommt. Und zwar irgendwie auch so, dass man, ja, dass die Magdeburger ja wirklich nicht mehr gefährlich werden in den letzten 20 Minuten.
Ja.
Das halt mit dieser fetten Hypothek im Rücken, dass man das letzte Saison immer wieder vergeigt hat. Wir haben ja, glaube ich, eigentlich auch alle damit gerechnet, dass es am Ende irgendwie noch schief geht. Aber es gab ja eigentlich nicht mal mehr wirklich einen Moment, wo man mal richtig die Luft anhalten musste.
Ja, das bringt mich zu meinem Abschlussfazit-Moment, den ich jetzt hiermit erzwinge, fast schon. Weil es gibt schon ein paar Punkte, wo ich sage, ja, wir können über Tanaka reden, uns da Hoffnung machen, wir können über die Fitness reden, die sicherlich auch gut ist und für die nächsten Spiele zu gebrauchen. Aber so ein Spiel wie gegen Magdeburg, ob man das nochmal so schnell spielen können wird, weil Magdeburg-Ebene, das hast du ja auch gesagt letzte Woche, Lou, schon eine besondere Mannschaft in dieser zweiten Liga ist, die besonders spielt. Und das hat der Fortuna vielleicht auch ein bisschen in die Karten gespielt, weil man gewisse eigene Schwächen damit übertünchen konnte, wie zum Beispiel ein geordneter Spielaufbau und was macht man selber mit Ballbesitz und so weiter.
Ja, denke ich auch. Also ich glaube eigentlich auch, so despektierlich, wie das jetzt auch klingen mag, aber für die Spielweise der Fortuna muss man ja eigentlich schon sagen, wenn man halt diese Spiele in Magdeburg nicht gewinnt, welches Spiel will man dann jetzt an den ersten Spieltagen gewinnen? Also es wird, glaube ich, echt schwer, eine Mannschaft zu finden, die halt einfach so deutlich sagt, wir wollen ein bisschen naiv und blauäugig spielen. Und das kommt dann halt so einer abgezockten Mannschaft wie der Fortuna halt einfach extrem entgegen.
Gut, aber also tatsächlich war es nach dieser sehr durchwachsenen Vorbereitung und nach der Serie aus der letzten Saison ja uns letzte Woche auch nicht so richtig klar, wo die Fortuna steht. Und das wissen wir jetzt auch noch nicht. Soweit können wir, glaube ich, ein Fazit ziehen. Ich lasse mich aber gerne positiv überraschen und hoffe, dass man am Freitag vielleicht schon nachlegen kann, auch wenn natürlich auf dem Blatt Papier da ein Gegner kommt, der irgendwie jetzt 5:0 gewonnen hat. Aber ich sag mal, die richtige Standortbestimmung, die können wir momentan, glaube ich, nach diesem Spiel gegen Magdeburg, gerade weil es so ein besonderer Gegner in Anführungszeichen war, noch nicht machen.
Wir müssen trotzdem noch ganz kurz zwei Sachen ansprechen, bevor wir diese wunderschöne Überleitung, die jetzt du gerade benutzt hast, Tim, dann auch einlösen. Das eine, was irgendwie dann nett war, war das ja schon mit dieser Einwechslung von Uccino auf Dreierkette umgestellt wurde hinten. Das ja dann auch einigermaßen stabil aussah und ich Uccino vor allem auch sehr als sehr quirligen, lebendigen Schienenspieler wahrgenommen habe. Und das andere, weiß ich nicht, wir können auch noch eine Woche warten und dann über Shinta Abelkamp sprechen, aber der hatte ja keinen richtigen Sahnetag.
Ja, ich würde das,
ist wenn das wir System, das nächste Woche schieben würden, das ist
ja.
Das ist so ein vertrautes Element, das haben wir letzte Saison irgendwie auch dauernd gemacht, sozusagen, ja, die Leistung von Abelkamp war ja nicht schlecht, aber so richtig geglänzt hat er irgendwie nicht. Reden wir da heute drüber? Nee, machen wir nächste Woche. Von daher würde ich da jetzt auch für nächste Woche plädieren.
Gut. Ja, und ich würde sagen, es war gut, dass du es gesagt hast, aber ich fand das halt wenig aussagekräftig mit der Umstellung und würde jetzt die Brücke, die Tim schon gezimmert hat, wo er ungeduldig auf die Uhr schauend steht und die Maut für die Brücke schon kassiert hat, die würde ich jetzt nehmen und auf Paderborn gehen. Aber ich glaube, wir alle haben auf Shinta Abelkamp geschaut und es ist uns aufgefallen, dass er kein hervorragendes Spiel hatte. Aber Herrgott, schauen wir mal, ob das gegen Paderborn schon wieder anders aussieht. Und wenn nicht, dann können wir es immer noch schieben.
Ja, das ist richtig. Das wird für Shinta Abelkamp mit Sicherheit eine kleine Standortbestimmung. Und genau wie ihr gerade gesagt habt, es wird eben vor allen Dingen für die Mannschaft der Fortuna eine Standortbestimmung. Denn mit dem SC Paderborn kommt auf jeden Fall ein ganz anderer Gegner als der letzten Woche in die Arena. Ja, die Paderborner sind nach einer ja durchaus bisschen kuriosen Sommerpause, in der man eine USA-Reise unternommen hat und da ja teils für ganz lustigen Content gesorgt hat und die unter anderem auch dafür gesorgt hat, dass sich Lukas Kwasniok endlich hat impfen lassen, weil er sonst nicht hätte mitfahren dürfen. Ja, danach ist man trotzdem, glaube ich, ganz gut durch die Vorbereitung gekommen, hat zwar den ein oder anderen Verletzungsfall gehabt. Man hat insgesamt 10 Neuzugänge geholt, alle ablösefrei, alle waren halt schon Ende Mai in trockenen Tüchern und waren damit beim Vorbereitungsbeginn dabei. Ich habe da, glaube ich, letzte Woche schon drüber geredet, dass das was ist, was mir extrem imponiert und was ich extrem gut finde, dass man ja halt einfach den Kader früh zusammen hat, früh beginnen kann, gemeinsam zu arbeiten und das weiterzuentwickeln, was man in der letzten Saison halt begonnen hat. Und ja, das heißt vor allen Dingen, ja, dass man genau wie letztes Jahr auf ein extrem offensives Konzept setzt, dass man natürlich wie alle Mannschaften in der zweiten Liga auch extrem sicher stehen will, dann bei Ballbesitz schnell umschalten will, vertikal spielen will, aber dass man, und das können eben viele Mannschaften in der zweiten Liga nicht, eben auch über längere Ballbesitzphasen ein Spiel beherrschen kann und geduldig sich halt die Chancen herausspielen will, wenn ja, das der Moment halt eben verlangt. Ja, was ich noch extrem spannend finde, ist, dass man immer extrem variabel agiert. Also letzte Saison, wenn ich mir da anschaue, in welcher Formation Kwasniok die Paderborner auf den Platz geschickt hat, ist das wirklich kaum zwei- oder dreimal in Folge dieselbe Formation. Also da wird ständig ja, an der Taktik gefeilt, an der Strategie gefeilt. So, es ist irgendwie immer, da ist immer ein bisschen was anderes, man weiß nie genau, was einen erwartet. Und da hilft es auch, glaube ich, dass die Paderborner halt diesen breiten Kader haben, wo es einfach nicht so ein großes Gefälle gibt. Fast auf jeder Position gibt es halt irgendwie nicht eine erste und eine zweite Lösung, sondern immer eine 1A und 1B-Lösung. Also die Qualität ist einfach auf allen Positionen und damit eben auch der Konkurrenzkampf extrem hoch. Nur mal so beispielsweise, weil ich das, glaube ich, auch schon angesprochen hatte, als Beispiel der Transferstrategie. Man hat 3 Spieler aus Magdeburg geholt, die der Mannschaft wahrscheinlich extrem weiterhelfen werden. Also den Stammrechtsverteidiger, den Stamminnenverteidiger, der Kapitän war und mit Sirlot Conte, einen Rechtsaußen, wo ich mir auch hätte vorstellen können, dass die Fortuna vielleicht mal über den nachgedacht hat, weil er halt eben auf rechts ein extremes Tempo mitbringt. Und das hat er jetzt eben auch, genau wie die anderen Spieler teilweise auch, aber vor allen Dingen auch er hat das jetzt am Wochenende auch schon unter Beweis gestellt, als die Paderborner 5:0 gegen den KSC gewonnen haben. Schon auch eigentlich ein bisschen ein kurioses Spiel, stand lange 0:0, richtig viele Chancen hatten die Paderborner wohl nicht. Es geht dann irgendwie in die Pause, KSC war wohl eher leicht überlegen. Aber irgendwann fangen dann die Paderborner an, die Karlsruhe zu überrollen. Und das beginnt alles in der 55. Minute. Und deswegen hole ich da jetzt so auch so aus, mit einem unmotivierten Foul vom Karlsruher Torhüter Kai Eisele, an den sich vielleicht dann doch noch der ein oder andere Fortuna erinnert, der letzte Saison ja noch im Kader der Fortuna stand, ist jetzt zu Karlsruhe gewechselt und musste den Karlsruher Stammkeeper verletzungsbedingt vertreten. Der leitet dann eben das 1:0 von Paderborn ein und danach schießen die Paderborner halt 5 Tore in 20 Minuten. Der KSC geht komplett unter und das zeigt halt eben, glaube ich, auch so ein bisschen, wozu die Paderborner in der Lage sind und warum sie mit Recht, glaube ich, auch durchaus unter die Aufstiegsfavoriten gehören in dieser Saison. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Also es ist mit Sicherheit keine Mannschaft, die sowas konstant halt abrufen kann. Aber wenn sie halt wirklich mal ins Laufen können, dann sind sie halt grundgefährlich. Und ich glaube, dass die Automatismen in dieser Mannschaft einfach viel, viel besser sitzen als die bei der Fortuna. Und bin deswegen relativ pessimistisch, was das Spiel am Freitag angeht. Was natürlich ganz gut bei der Fortuna ist, dass man mit Daniel Ginzek einen extrem wichtigen Spieler zurückbekommt. Ob jetzt von Anfang an oder von der Bank, der einem halt mit diesen langen Bällen, die er festmachen kann, eine weitere Option im Spiel nach vorne gibt, weil das ist eigentlich das, wo es bei der Fortuna jetzt am meisten gekrankt hat und wo ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig sehe, wie man vor allem im Haus, wo man vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz hat, ja, halt damit umgehen wird. Weil das Spiel mit dem Ball, das Spiel aus dem Aufbau raus war ja am Samstag wirklich nicht gut. Und gegen eine Mannschaft wie die Paderborner, die da vielleicht noch mal ein bisschen abgezockter sind, kann das eigentlich nur nach hinten losgehen.
Ja, ich bin gespannt einfach. Ja. Also ich bin einfach gespannt. Ich kann es, wir haben es ja eben schon, quasi das Fazit des Magdeburg-Spiels ist ja auch der Übergang in dieses Spiel. Man kann eben noch nicht ganz genau sagen, was einem die Fortuna mitgeben kann. Meine Hoffnung ist, dass halt Paderborn auch ein bisschen was vom Spiel haben will, mit dem Ballbesitz, der Fortuna nimmt. Und dann schafft es vielleicht die Fortuna auch, ähnlich wie gegen Magdeburg, sich in dieses Spiel hineinzuarbeiten. Ich glaube, wir sind gerade noch Anfang der Saison, wir können nicht wirklich viel sagen, außer es gibt auch Vorteile, wenn man in Parks Podcasts aufnimmt. Das hilft bei windschiefen Sprachbildern, wie diese Maut, die Tim kassiert hat für die Brücke. Ich bin gerade an einem leidenschaftlich knutschenden Pärchen vorbeigegangen. Ich hoffe, dass die Fortuna genau diese Leidenschaft auf den Platz bringt, wie die beiden füreinander eben gerade aufgebracht haben. Auf die Bank gebracht haben. Ja, sind dann auch aufgestanden und gehen hoffentlich in ihrem Nachtwerk nun weiter nach. Das wünsche ich mir für die beiden. Auf jeden Fall, das ist das, was ich für dieses Spiel mit hineingeben kann.
Und ich muss sagen, ich habe das Spiel gegen Karlsruhe natürlich nicht in der Zusammenfassung gesehen, aber ich habe noch die leise Hoffnung, dass auch bei Paderborn dann doch noch nicht alles so eingespielt ist, wie es den Anschein nach einem 5:0 hat. Denn in der Innenverteidigung haben die ja mit zwei Neuzugängen begonnen und vielleicht wurden die einfach von KSC auch noch nicht so gefordert, wie sie jetzt von der Fortuna vielleicht gefordert werden. Und das ein oder andere Problemchen kann man da vielleicht ja dann noch nutzen.
Ja, das Interessante dabei ist, also man hat mit einer Dreierkette gespielt und genau wie du sagst, da waren halt zwei Innenverteidiger, waren halt neu, die man da geholt hat. Was ich aber eigentlich viel spannender finde, ist, dass die beiden Innenverteidiger-Neuverpflichtungen, die ich am meisten eigentlich gefeiert habe, beide auf der Bank saßen 90 Minuten. Das ist einmal Tobi Müller, wie gesagt, von Magdeburg, der da Kapitän war jetzt in der Aufstiegsmannschaft und Robin Bormuth. Das hätte ich eigentlich auch noch erwähnen sollen. Auch der ist ablösefrei nach Paderborn gewechselt und da dachte ich eigentlich, dass das auch eine ziemlich gute Verpflichtung eigentlich ist, so unter dem Radar von Paderborn. Und da muss ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal darauf hinweisen, weiterhin im Kader der Paderborner ist natürlich Kelvin Ofori, allerdings gerade verletzt.
Okay, du meinst, da könnte uns ein Gegentor blühen, okay.
Ja, ich meine, Robin Bormuth, man hat auch schon gesehen, warum sie ihn verpflichtet haben, um ihn für schlimme Videos für ihren Twitter-Account oder Instagram-Account zu missbrauchen aus den USA.
Wer weiß, vielleicht gab es ja da auch eine Klausel, dass er gegen den KSC nicht antreten darf. Was wissen wir schon?
Und so hat, glaube ich, gut fürs Teambuilding gesorgt.
Ja. So schließt sich der Kreis und wir sind am Ende der Folge wieder bei Klauseln und Absprachen aus Verträgen und werden nächste Woche schauen, ob es auch außer dem Spiel am Freitag weitere Verträge, Vertragsabschlüsse und Klauseln für euch zu besprechen gibt.
Ja, wir versprechen uns auf jeden Fall hier alle gegenseitig in die Hand, dass wir nächste Woche wieder zusammen aufnehmen wollen und werden das hoffentlich auch tun. Wünschen euch
das eher so eine Absichtserklärung als Woche. Ein Vertrag.
Ich wollte gerade sagen.
Genau, und innerhalb dieser Woche kriegt ihr ganz viele positive Nachrichten von der Fortuna. Und so wie zum Beispiel auch die, dass die Verletzung von Christoph Klara ja nicht allzu schwer war, sodass er auch am Freitag wieder einsatzbereit ist und der Kampf um die Stammplätze in der Innenverteidigung weiterhin in vollem Gange ist.
Schönes Schlusswort und ja. Ich bin jetzt auch im Hotel wieder angekommen und wünsche eine schöne Nacht.
Macht es gut, ciao.
Macht es gut.
Ciao.